ARD Sounds.
Viele Flüsse haben extrem wenig Wasser, was das für den Schiffsverkehr bedeutet.
Kirchenglocken, die auch nachts alle 15 Minuten läuten, kann man sich dagegen wehren?
Und sind unsere Trinkflaschen voller Bakterien?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen, Annika und Sebastian sind hier an diesem Dienstag.
Das heiße, trockene Wetter, das bekommen wir gerade alle zu spüren. Wir wollen jetzt mal auf einen Aspekt gucken, der besondere Probleme verursacht. Viele wichtige Flüsse sind im Moment ziemlich ausgetrocknet und deshalb geht es der Schifffahrt in Deutschland gerade schlecht.
Bei uns hier in Köln am Rhein kannst du gerade da, wo du sonst nasse Füße kriegst, wirklich ganz gemütlich im Flussbett spazieren gehen. Und in anderen Orten sieht das leider nicht viel besser aus. Und das ist ein ziemliches Problem für die Schifffahrt. Denn wenn zu wenig Wasser im Fluss ist, kann das für die Schiffe gefährlich werden. Da ist dann eben nicht mehr genug Wasser, das sie oben hält. Und deswegen können die Schiffe auf Grund laufen.
Ja, logisch. Das führt zu drei Veränderungen. Erstens, die Schiffe, die noch fahren, haben oft nur wenig Ladung an Bord, damit sie nicht zu schwer sind. Da zählt teilweise echt jedes Kilo. Zweitens, die Ladung wird verteilt.
Das muss die gleiche Ladung dann mit mehr Schiffen transportiert werden.
Ja, das sagt Martin Wolters vom Kölner Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Und die dritte Folgerung, die Schiffe haben weniger Platz, also auf dem Fluss, weil das Wasser nur in der Mitte vom Fluss noch tief genug ist. Am Rand können gerade einfach keine Schiffe fahren.
Das heißt, nur in einer kleineren Fahrrinne können die Schiffe fahren. Und Martin Wolters erklärt das Problem so.
Also das heißt, wir haben mehr Schifffahrt und weniger Platz zur Verfügung.
Ist auf jeden Fall ganz schön eng auf dem Fluss. Und weil die Ladung dann auf mehr Schiffe verteilt wird, wird der Transport auch deutlich teurer. Also Beispiel, wenn ich eine Tonne Rohöl von Rotterdam nach Karlsruhe gebracht haben möchte, dann kostet das gerade 145 bis 150 Euro. Und vor 2 Monaten hat das noch 45 Euro gekostet.
Oh, ganz schöner Unterschied. Mhm. 2018 gab es übrigens schon mal so eine heftige Dürre und historisches Niedrigwasser. Im Nachhinein haben Wirtschaftsfachleute mal ausgerechnet, was der volkswirtschaftliche Schaden davon war. 2,4 Milliarden Euro.
Wahnsinn. Mhm. Die Industrie- und Handelskammer sagt, jetzt könnte es am meisten Probleme bei Rohstoffen wie Kohle, Rohöl oder Erdgas geben. Das sind nämlich Sachen, die typischerweise mit Schiffen transportiert werden. Und das wird halt auch für alles Mögliche gebraucht. Deswegen sind auch ziemlich viele Industriezweige betroffen.
Obwohl es solche Probleme gibt, geht der Schiffsverkehr aber weiter. Die Schiffe werden auch weiter fahren, solange es irgendwie geht. Es lohnt sich für die Industrie nämlich trotzdem noch.
Selbst die Schiffe, die jetzt noch 4, vielleicht 600 Tonnen mit sich bringen, muss man vergleichen, ein LKW kann 20, 25 Tonnen transportieren. Das heißt, selbst da reden wir noch über, dass hier 20 bis 30 LKW im Schiff sind.
Boah, beeindruckende
Rechnung. Wahnsinn, ne? Das stellt man sich gar nicht vor, finde ich. Dass so ein, also klar ist ein Schiff groß, aber das mal so in die Relation gesetzt zu kriegen, finde ich schon.
Ja, und wenn du hier am Rhein stehst, dann sind die halt doch immer ein Stück weg, ne? Dann wirken sie halt nicht
ja,
so
Ja, die
riesig.
Wirken schon ein bisschen kleiner als so viele, viele LKW. Naja.
Der Mann, der es erklärt hat, das war Marcel Beck vom Logistikunternehmen Rhein Cargo. Und weil selbst auf ein wenig beladenes Schiff so viel drauf geht, fahren auf dem Rhein eben auch noch Güterschiffe.
Auf der Elbe ist das anders. Da ist der Güterverkehr schon vor über 2 Wochen gestoppt worden. Von Tschechien bis nach Magdeburg können wahrscheinlich bis September keine Güterschiffe mehr fahren. Das ist bei der Elbe jetzt nicht so ungewöhnlich, gab es auch in den letzten Jahren schon. Aber dass da so Frühschicht ist, das ist neu.
So, woran liegt das? Also nicht nur bei der Elbe. In den letzten Wochen war es ja fast durchgehend ziemlich heiß. Natürlich nicht überall in Deutschland gleichzeitig, aber schon auffällig oft und an vielen Orten. Der Deutsche Wetterdienst sagt, das war der trockenste Juli, seit wir messen.
Und das hat eben Konsequenzen für unsere Flüsse. Rhein und Donau hatten zum Beispiel Rekordtiefstände, Elbe, Oder, Havel, alles ziemlich leer. Und das Wetter soll sich ja jetzt in den nächsten Tagen auch nicht so richtig ändern. Also es soll eher trocken bleiben. Und eigentlich müsste es bald mal regnen. Und das eben nicht nur so für 1 bis 2 Stunden, sondern mal so richtig ordentlich, damit sich die Flüsse wieder erholen können.
Wir haben uns jetzt übrigens bewusst auf Deutschland konzentriert. International gibt es auch ziemliche Probleme, weil zum Beispiel Atomkraftwerke ausgeschaltet werden müssen. Die bekommen nicht mehr genug Kühlwasser, haben wir euch gestern schon kurz aus Ungarn erzählt.
In Deutschland soll es übermorgen ein Treffen beim neuen Verkehrsminister Steffen Bilger geben. Der ist ja erst vor einer Woche Minister geworden. Und Donnerstag will er sich mit Fachleuten in Bonn treffen. Die sollen dann besprechen, was man kurzfristig machen kann. Aber sie sollen eben auch über langfristige Lösungen reden, wie man mit solchen Niedrigwassern umgeht. Gerade wenn das jetzt schon so früh im Jahr passiert.
Unsere Kurznachrichten.
Laut einem Bericht arbeitet die Bundesregierung an den Grundlagen für einen neuen Zivildienst. Dabei soll es wohl um Möglichkeiten für Wehrdienstverweigerer gehen, wenn die Wehrpflicht denn wieder eingeführt würde. Das berichtet die Bild-Zeitung. Das Familienministerium soll schon bei über 20 großen Verbänden und Organisationen nachgefragt haben, was die so an Kapazitäten hätten, falls der Bundestag die Wehrpflicht wieder einführt. Die Pläne sollen wohl nach der Sommerpause vorgestellt werden.
Der Preis für das Deutschlandticket könnte laut Berechnungen ab nächstem Jahr um 3,40 Euro steigen und dann würde es 66,40 Euro im Monat kosten. Damit der Preis für das Deutschlandticket nicht immer wieder zu politischen Auseinandersetzungen führt, wurde nämlich von vornherein festgelegt, dass er sich mit den Jahren automatisch an steigende Kosten anpasst. Das soll dann dafür sorgen, dass Bund und Länder nicht mehr als die 1,5 Milliarden Euro im Jahr zahlen müssen, auf die sie sich geeinigt haben. Ungefähr 14 Millionen Menschen fahren im Nah- und Regioverkehr mit dem Deutschlandticket.
Die Sicherheitsexperten des Innenausschusses im Bundestag treffen sich heute Mittag, um über Konsequenzen aus dem Anschlag auf den CSD in Berlin zu beraten. Für die Sitzung in der Sommerpause können die Abgeordneten in den Bundestag kommen oder sich digital dazuschalten. Bei dem Anschlag ist eine Frau gestorben, 31 Menschen wurden verletzt. Und Bundesinnenminister Dobrindt hatte ziemlich schnell danach mehrere Forderungen gestellt. Im Ausschuss wird also wahrscheinlich über die Verschärfung des Jugendstrafrechts, Fußfesseln und Präventivhaft gesprochen. Wir stellen euch jetzt Anja Liedermann vor aus Neckarteilfingen bei Stuttgart. Und die ist richtig genervt.
Man wird ständig daran erinnert, oh, jetzt habe ich nur noch 2 Stunden zum Schlafen, jetzt habe ich nur noch 1 Stunde.
Ja, und was hält die arme Frau nachts wach? Sowas hier.
Da werden Erinnerungen wach bei mir an Sonntagmorgende, wo ich von solchen Kirchenglocken geweckt wurde. Aber viele von solchen Kirchenglocken, die läuten eben auch unter der Woche regelmäßig, meist um die Uhrzeit zu verkünden. Und in Neckarteilfingen passiert das auch. Alle 15 Minuten läuten da die Glocken, und zwar auch nachts.
Ich habe selber mal neben einer Kirche gewohnt.
Direkt nebendran?
Ja, wirklich so 20, 30 Meter. War auch höhenmäßig der Turm nicht so riesig und wir haben in einem höheren Stockwerk gewohnt. Das war schon ordentlich. Also ich kann die gute Frau sehr verstehen. Das ist schon anstrengend und du freust dich dann doch über jede Stunde, in der es nicht bimmelt.
Haben die auch nachts geklingelt bei dir?
Nein, nicht nachts, aber schon auch mal recht früh. Also das ist dann schon so, dass wenn man das Fenster offen hat, man ganz schön schnell wach wird, ja. Und Anja wohnt eben sehr nah an der evangelischen Martinskirche, zu der die Glocke gehört. Und sie ist so genervt, dass sie jetzt eine Petition gestartet hat. Sie will erreichen, dass die Glocken zwischen 10 Uhr abends und 7 Uhr morgens nicht mehr läuten dürfen. Mehr als 50 Leute haben diese Petition auch mit unterschrieben.
Die Leute von der Martinskirche, die finden den Vorschlag jetzt nicht so dolle. Die haben die Glocke zwar technisch ein bisschen leiser gestellt, wollen sie aber trotzdem auch weiter nachts läuten lassen. Und die sagen, naja, das ist halt unsere Tradition. Anja sagt aber, das ist kein Argument.
Wir haben heute auch keine Nachtwächter mehr, die durch die Gegend laufen und, ich sag mal, die Zeit verkünden. Da hat sich einfach viel verändert. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, dass die Kirche auch Veränderung zulässt.
Sie ist sogar so weit gegangen, dass sie wegen dieser Glockengeschichte aus der Kirche ausgetreten ist. Also auch, weil ihr die Kompromissbereitschaft und die Nächstenliebe fehlt, für die Kirche in ihren Augen ja eigentlich stehen sollte.
Genau auf diese Nächstenliebe beruft sich allerdings der Pfarrer der Kirche. Jonathan Dörfuß heißt er und er sagt:
Und dann weiß ich auch aus eher seelsorgerlichen Gesprächen, dass es einfach auch Menschen gibt, die schlecht schlafen können, die nachts wach liegen und für die das dann ein Trost und ein Halt ist, wenn sie diesen Schlag der Stunden auch in der Nacht hören.
Er sagt auch, die Mehrheit der Menschen in Neckarteilfingen habe nichts gegen die Glocken in der Nacht. Ja, aber Zahlen oder Umfragewerte oder sowas, das gibt's eben nicht dazu.
Was es aber gibt, ist ein Gutachten und das besagt, der Schall der Glocke liegt unterhalb der festgeschriebenen Grenzwerte. Also das hilft den Anwohnerinnen und Anwohnern auch nicht in ihrem Kampf gegen die Glocke.
Es gab vor 2 Jahren sogar schon mal ein Gerichtsurteil zu einem ähnlichen Fall. Da hat ein Mann aus Niederbayern gegen eine katholische Kirche geklagt. Auch wegen der Kirchenglocken, die alle Viertelstunde geläutet haben, eben auch nachts. Die Geschichte ging vors Landes- und Oberlandesgericht und beide haben der Kirche recht gegeben.
Aber weil solche Konflikte wirklich häufiger vorkommen, gibt es sogar Menschen, die häufiger mal als Berater und Mediatoren in so Fällen auftreten. Und einer von denen ist Michael Kaufmann. Und dieser Mann hat eine der der besten Berufsbezeichnungen, die ich jemals gehört habe. Achtung, Michael Kaufmann ist Leiter der Aus- und Fortbildung von Glockensachverständigen des Beratungsausschusses für das deutsche Glockenwesen an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg.
Oh toll, auch so viele Genitive. Du liebe Zeit.
Das deutsche Glockenwesen. Toll. Das ist wunderschön, wirklich. Ja. Michael Kaufmann.
Ja, und er sagt, im Sommer beschweren sich viel mehr Menschen über Kirchenglocken als im Winter. Vermutlich, weil sie häufiger das Fenster offen haben, auch nachts. Kenne ich, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Und er hat auch noch die Vermutung, dass im Frühling oder Frühsommer mehr Menschen umziehen. Die ziehen dann raus aus der Stadt, denken, hier weiter außerhalb muss es ja ruhig sein und stellen dann erst fest, ja Mist, hier wohne ich ja 100 Meter von der nächsten Kirche weg und es bimmelt.
Blöd. Ja. Ist wahrscheinlich aber schon auch was anderes, wenn man damit aufgewachsen ist oder ob man eben wirklich neu in einen Ort kommt. Ich kann das schon irgendwie ein bisschen nachvollziehen.
Ja, total.
Wie sieht das denn bei euch aus? Werdet ihr auch manchmal von Kirchenglocken geweckt? Findet ihr das Läuten dann eher schön und beruhigend? Auch wenn ihr nachts wach liegt, dann denkt ihr euch, ach Mensch, schön. Gott sei Dank ist wenigstens die Glocke da. Oder seid ihr genervt davon? Das könnt ihr uns gerne mal schreiben, wie ihr uns erreicht. Ihr wisst es, das steht in unserer Folgenbeschreibung.
Süßer die Glocken, die klingen, ist bei uns nämlich das Ping, wenn Nachrichten von euch ankommen.
Ach, du bist schon bei Weihnachten, toll.
Und was ist gerade in eurer Trinkflasche drin, die ihr bei dem Wetter hoffentlich alle dabei habt? Eistee, Limo oder einfach nur Wasser? Wir müssen euch jetzt was sagen, das werdet ihr nicht mögen, aber vermutlich sind da auch einige Keime drin.
Die Ergebnisse waren unfassbar schrecklich.
Also, als ich das gesehen habe, dachte ich, daraus habe ich noch getrunken am Morgen.
Das sind zwei Studentinnen der Hochschule Rhein-Waal in Kleve in NRW. Die studieren da Biowissenschaften und Gesundheit. Und die beiden haben Wasser in Trinkflaschen getestet auf Keime. Und das Ergebnis, ihr könnt es euch wohl vorstellen, wenn ihr den beiden gerade so zugehört habt.
Es gab eine leichte Tendenz. Teilweise war die Keimbelastung 10-mal höher, als es die Grenzwerte im Leitungswasser erlauben würden. Und das liegt an den Flaschen, beziehungsweise daran, dass die wenigsten von uns diese Flaschen richtig sauber machen.
Es ist halt echt nicht leicht, die sauber zu kriegen, vor allem die Strohhalme.
Ich habe die täglich dabei in der Uni, fülle die mir auch in den Wasserspender immer auf. Neben Wasser kommt eigentlich nichts anderes rein. Und deswegen denke ich, muss man die nicht so regelmäßig reinigen, als wenn man da jetzt süße Getränke drin hat.
Ja, das dachten die Studentinnen vor dem Test. Das Ergebnis war ja dann anders.
Ich dachte das aber auch. Also ich habe die Flasche dabei, hier.
Ich nehme auch einen Schluck.
Ich habe da eigentlich auch immer nur Wasser drin. Und jetzt bin ich froh, dass ich so einen Test nicht machen kann, weil das wäre bei mir mit Sicherheit unschön. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Keime da drin sind, weil also ich kipp da regelmäßig kochendes Wasser rein und dachte, ja komm, das wird ja wohl reichen. Nee, tut's aber leider nicht.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass es nicht reißt.
Nein.
Selbst Desinfektionsmittel hilft nicht, weil die Bakterien an der Flaschenwand so eine Schleimschicht bilden können. Ja, und da bringt nur eins was.
Wir wissen eigentlich alle von einem Biofilm, den wir kennen, nämlich unseren Zahnbelag, wie man Biofilme wirklich gut entfernt, nämlich mechanisch. Das heißt, genau wie mit der Zahnbürste kann ich natürlich auch an anderen Stellen Biofilme mechanisch reinigen, mit Bürsten zum Beispiel.
Biofilm ist auch ein schönes anderes Wort für Schleimschicht.
Beides toll.
Auf jeden Fall.
Was hilft? Richtig dolle Schrubben. Habt ihr gerade gehört vom Fachmann? Das ist Dirk Bockmühl, der leitet den Kurs an der Hochschule in Kleve, wo der Test gemacht wurde.
Am besten nicht mit einer Bürste, die so einen Schwamm dran hat. Da bleiben dann wieder auch zu viele Keime dran hängen. Besser irgendwas mit festen Borsten, die auch schneller trocknen. Und die kann man dann im Zweifel in der Spülmaschine wieder sauber machen.
Spülmaschine, gutes Stichwort, ist auch meine Lieblingswaffe als grundsätzlich gern mal fauler Mensch.
Ja, hier auch.
Ja, also ehrlich gesagt, ich gucke vorher schon, wenn es irgendwie geht und nehme eine Flasche, die dann Spülmaschinen geeignet ist. Sind sie meistens nicht.
Das ist das Problem.
Gerade die schönen, das ist blöd. Naja, also die Spülmaschine kann auch helfen, wenn die Trinkflasche eben spülmaschinenfest ist. Spülmaschinen machen die Oberflächen der Flaschen auch fast keimfrei.
Die Keime sind übrigens nicht nur eklig, sondern die können auch gesundheitsschädlich sein. Also Magen-Darm-Probleme auslösen und so Geschichten. Die Studis haben sogar auch Keime und Schimmelpilze gefunden, die in großen Mengen krebserregend sein könnten. Also jetzt bitte keine Panik, ne? In den Mengen werden die in euren Trinkflaschen nicht vorkommen. Aber gesund ist es trotzdem nicht und ja, natürlich schon so ein bisschen eklig. Ich weiß, was ich zu Hause mache heute. Ich muss erstmal diese Flasche putzen.
Wenn ihr noch was anderes außer Kirchenglocken und unseren lieblichen glockengleichen Stimmen hören möchtet, dann können wir euch den Podcast.eu empfehlen. Das ist der Europa-Podcast vom WDR. Direkt aus Brüssel erklärt Korrespondentin Katrin Schmid jede Woche, was in der EU-Politik gerade so los ist und auch, wie das unser Leben beeinflusst. Ist gar nicht so selten, dass da nämlich viel ankommt.
Mehr als man denkt. Die EU scheint ja häufig immer dieses Konstrukt, was so unglaublich weit weg ist. Aber die Themen, die betreffen uns schon mehr, als ihr vielleicht denkt. Da geht es um Gesetze, wie künstliche Intelligenz eingesetzt werden darf oder wie in der EU das Thema Leihmutterschaft besprochen wird zum Beispiel. Hm. Schöne Grüße an Jens Spahn.
Mhm. Den EU-Politik-Deep-Dive, den gibt es in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch natürlich in die Folgenbeschreibung. Hört mal rein.
Wir hören uns morgen wieder. Kommt gut durch diesen Dienstag. Tschüssi.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.